Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Qualifikation, das ist eines der zentralen Themen heute bei uns. Einmal geht es um die angemessene Qualifikation von pädagogischen Fachkräften in Krippen und Kitas. Wir brauchen in Deutschland dringend mehr gut ausgebildetes Personal. Das zeigt eine aktuelle OECD-Studie, in die wir gleich genauer einsteigen. Und es geht um die Beschäftigten in Deutschland, die überqualifiziert sind für ihren Job. Eine ziemlich große Gruppe ist das inzwischen. Auch das ein Thema bei uns. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo. Ein Ingenieur, der Taxi fährt, oder eine Diplompädagogin, die als Erzieherin arbeitet. In Deutschland gibt es viele Beschäftigte, die für ihren Job überqualifiziert sind. Und dieses Phänomen könnte in der Corona-Krise noch zunehmen, denn die Zahl der Arbeitslosen steigt, wie wir gestern erfahren haben, und damit die Zahl derer, die dringend einen Job suchen und die bereit sind, für eine Stelle viele Kompromisse einzugehen. Eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat gerade für das Bundesland Hessen erforscht, wie stark die Überqualifizierung am Arbeitsmarkt eine Rolle spielt. Und hier sind es 20% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die unterhalb der eigenen Qualifikation arbeiten. Carola Burkhardt hat die Studie miterarbeitet. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Lassen sich diese 20% nur für Hessen feststellen oder ist das eine Größenordnung, mit der wir auch bundesweit rechnen müssen?
Mit dieser Größenordnung rechne ich auch für Deutschland. Ich habe es auch nachgerechnet. Ja, es ist so, bundesweit arbeitet auch jeder Fünfte überqualifiziert.
Besonders häufig, so haben Sie herausgefunden, sind Hochschulabsolventinnen und Absolventen betroffen, genauso wie Frauen insbesondere und Migranten. Was sind da die zentralen Gründe?
Prinzipiell ist es grundsätzlich abhängig von der Wirtschaftskraft, von der Wirtschaftsstruktur, von den Verdienstmöglichkeiten der Arbeitsmarkt einer Region. Und bei Frauen finden wir, die sind etwas häufiger überqualifiziert als Männer. Und da ist es natürlich abhängig von den adäquaten Beschäftigungsmöglichkeiten. Vor allem, wenn Frauen höhere Betreuungs- und Familienaufgaben haben, nur eine Teilzeitstelle suchen, dann sind sie räumlich weniger mobil, suchen geringere Pendelwege und haben natürlich weniger Mahlmöglichkeiten in ihrem unmittelbaren Umfeld. Also sind wohl eher auch bereit, nicht ausbildungsadäquate Tätigkeiten aufzunehmen.
Wie sieht es bei den Migrantinnen und Migranten aus? Liegt es daran, dass die Anerkennung von Berufsabschlüssen jedenfalls bis vor kurzem noch tatsächlich auch eine große Hürde war?
Wir konnten nur unsere Untersuchungen machen für Ausländer, nicht also Deutsche, für Ausländer, das heißt nicht deutscher Pass. Wir konnten nicht erfassen Migrantinnen und Migranten. Aber wenn wir uns konzentrieren auf Ausländer, sehen wir, jeder Vierte von denen arbeitet nicht adäquat, also überqualifiziert. Und wie Sie richtig vermutet haben oder auch schon genannt haben, hier spielt eine im Ausland erworbene Qualifikation eine Rolle. Die ist häufig nicht anerkannt, nicht verwertbar, weil natürlich auf der Arbeitgeberseite ist häufig damit eine Unsicherheit verbunden. Was können die Leute, was bringen die mit? Und auch häufig betrachten wir, dass Migranten Abschläge in Kauf nehmen, um überhaupt in den Arbeitsmarkt einzugehen.
Dieses überhaupt in den Arbeitsmarkt einsteigen ist ja vielleicht auch ein Argument für erstmal zumindest einen Job mit niedriger Qualifikation. Also das Versprechen des Aufstiegs ist da vielleicht doch mit verbunden oder können Sie das nicht feststellen?
Die Frage, die Sie ja beleuchten, ist arbeitslos oder überhaupt ein Einstieg in den Arbeitsmarkt. Und wenn wir davon ausgehen, überhaupt ein Einstieg in den Arbeitsmarkt, wenn auch nicht unbedingt, und jetzt kommt es zu Anfang ausbildungsadäquat, muss doch das möglich sein, wenn es unfreiwillig ist, dass es mit einer Aufstiegsmobilität verbunden ist. Es könnte ein Karrierekiller sein, wenn ich natürlich dort verbleibe, dort ständig die gefühlte Unterforderung habe, eine geringere Arbeitszufriedenheit und mein Arbeitgeber das als Signal nimmt, dass ich gar nicht so leistungsbereit bin. Aber wenn ich eine unterqualifizierte Beschäftigung annehme, kann das auch noch andere Gründe haben. Beispielsweise, wenn ich als Fachkraft, ich finde in meiner Region keinen Job, weil es zum Beispiel ein nicht nachgefragter Beruf ist, dann nehme ich einen Job, eine Tätigkeit als Helfer im verarbeitenden Gewerbe auf. Und was wir auch sehen in anderen Untersuchungen ist, dass es immer eine bestimmte Menge an Leuten gibt, die wirklich hin und her wechseln, die mal einen unterqualifizierten, mal einen überqualifizierten Job annehmen, also dass es nicht immer stetig ist.
Gleichzeitig haben wir aber auch seit Jahren einen sehr starken Fachkräftemangel und es gehen der Wirtschaft wertvolle Potenziale verloren bei dieser hohen Zahl an Überqualifizierten, die Sie festgestellt haben. Wie lässt sich denn da gegensteuern oder gibt es überhaupt nicht den Bedarf, gegenzusteuern?
Ich bin sehr dankbar, dass Sie dieses Wort von Fachkräftebedarf, Fachkräfteengpass als auch die Thematik aufwerfen, weil gerade in Zeiten von Corona und steigender Arbeitslosigkeit gerät es ja komplett ins Hintertreffen. Aber es wird, wenn wir den Blick nach Corona werfen, also einen Ausblick nach Corona, den wird es ja dann wieder geben, dann wird diese Thematik, nämlich der Fachkräfteengpass, wieder auftreten, weil die Demografie ist die allergleiche, bevor Corona eingetreten ist, nämlich gut ausgebildete Kohorten in einer hohen Anzahl, also gut ausgebildete Jahrgänge, wandern aus dem Arbeitsmarkt raus. Wie gelingt es uns, sie auszubilden, wenn gleichzeitig ungefähr jeder Fünfte überqualifiziert beschäftigt ist? Was ist zu tun? Nämlich, wir sind ja auch noch konfrontiert mit der Digitalisierung. Dann ist die Antwort immer wieder die Weiterbildung. In den Betrieben zu verankern, aber auch in den Köpfen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verankern, nämlich den Nutzen von Weiterbildung für die Betriebe als auch für den Arbeitnehmer in den Vordergrund zu stellen und natürlich Anreize zu schaffen, beispielsweise durch Zuschüsse finanzieller oder zeitlicher Art.
Carola Burkhardt vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Vielen Dank. In Deutschland sind Millionen Menschen für ihren derzeitigen Job überqualifiziert. Auch auf dem Ausbildungsmarkt ist die Corona-Krise zu spüren. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag rechnet damit, dass es deutlich weniger Lehrstellen geben wird. Informationen dazu hat jetzt Christopher Jenert.
Die Firmen bieten voraussichtlich rund 7% weniger Ausbildungsplätze an als im letzten Jahr. Das liegt neben den wirtschaftlichen Problemen wohl auch daran, dass wegen Corona die Bewerbungsprozesse nicht so gelaufen sind wie normal. Dazu kommt, in den letzten Jahren hätten viele Unternehmen mehr Menschen ausgebildet, als sie gebraucht haben, heißt es. Dass sich das ändert, habe sich schon im Herbst, also vor Corona, abgezeichnet. Trotzdem sagt der DIHK, die Übernahmechancen für ausgebildete Fachkräfte seien auch in diesem Jahr gut. Und die Situation sei auch besser als bei der letzten Krise im Jahr 2009. Verglichen mit damals gibt es immer noch 100.000 Ausbildungsplätze mehr, bei gleichzeitig deutlich weniger Schulabgängern. Viele Firmen hätten auch noch gar nicht endgültig entschieden, wie viel sie ausbilden wollten. Eine Rolle könnte da auch noch eine Prämie spielen, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Kleine und mittelgroße Firmen können bis zu 3.000 Euro bekommen, wenn sie weiter ausbilden, auch wenn sie wirtschaftliche Probleme haben.
Plötzlich Lehrkraft. Diese Herausforderung gab es für viele Eltern, vor allem Mütter, durch die Corona-Krise. Aber nicht in allen Familien waren die Voraussetzungen für den Unterricht zu Hause optimal. Deshalb sind Lernlücken entstanden. Zum Beispiel, weil es zu Hause beengte Verhältnisse gab, keinen Laptop oder Drucker. Als erstes Bundesland hat Berlin jetzt eine Sommerschulprogrammreihe aufgelegt und schickt die Kinder und Jugendlichen auch in den Ferien in die Schule, natürlich nur freiwillig. Anfang der Woche war Startschuss, den hat sich Claudia van Laak für uns angeschaut, in einer Oberschule in Berlin-Dahlem.
Corona-Ferien, so nennt Naht Berhane die letzten 4 Monate. Dass er in dieser Zeit zu Hause hätte lernen sollen, hat er erst relativ spät bemerkt.
Wir haben halt auch Aufgaben in den Corona-Ferien bekommen. Am Anfang wusste ich gar nicht, dass wir Aufgaben aufbekommen hatten. Und dann die erste Woche hatte ich dann gar nichts gemacht.
Auch an den Videokonferenzen hat der 13-Jährige nicht regelmäßig teilgenommen. Die Aufgaben, die seine Lehrerin schickte, verstand er oft nicht.
Manche Aufgaben haben wir nicht in der Schule so durchgelernt, sag ich mal. Und dann wusste ich auch manchmal nicht, was ich machen sollte. Bei der Aufgabe musste ich halt Freunde oder die Lehrerin anrufen und sie fragen.
Nahot Behane hat einiges verpasst. Deshalb riet seine Lehrerin den Eltern dringend, ihren Sohn für die kostenlose Sommerschule anzumelden. 3 Stunden täglich in den Hauptfächern Englisch, Deutsch und Mathe in der Wilmar-Rudolf-Oberschule, die er auch sonst besucht.
Am Anfang wollte ich halt erstmal nicht und meine Eltern haben mich angemeldet einfach. Und dann meinten die, es ist besser für dich, weil du so viel nicht lernen konntest halt in den Corona-Ferien.
Ilaida Kieseltan unterrichtet jetzt Naot Behane in Englisch. Die Lehramtsstudentin war früher selber Schülerin der Wilmar-Rudolf-Oberschule. Jetzt steht sie vor einer Gruppe von 8 Schülerinnen und Schülern, die nach den Ferien in die 8. Klasse kommen. Thema gerade, Simple Past Tense.
Also was wir machen, ist, dass wir das letzte Halbjahr der 7. Klasse unterrichten, was halt die Kinder in der Corona-Zeit verpasst haben und was jetzt auch die Schwerpunkte in der kommenden 8. sind. Und daraufhin bauen wir dann auf und auch die Kinder haben mit ihren Eltern und mit den Lehrern in Rücksprache über die Schwerpunkte gearbeitet, die ihnen auch selber persönlich schwerfallen. Und die erarbeiten wir dann hier.
2 Wochen in Gruppen mit 8 Schülern. Das ist sehr, sehr intensiv. Wir haben das auch schon erlebt in der Zeit, als wir halbe Klassen unterrichtet haben. dass da ein anderes Arbeiten möglich ist, wenn man eine halbe Klasse hat. Wenn wir Gruppen von 8 Schülern haben, gehe ich davon aus, dass 2 Wochen sehr viel kompensieren können. Und dann müssen wir abwarten, was die Lernstandserhebung ergibt.
Sagt Schulleiterin Maria Kottrup, die die Sommerschule ein richtiges Angebot zur richtigen Zeit nennt. In den Zeugniskonferenzen hat sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen über jeden Schüler und jede Schülerin gesprochen. Ist Nachhilfe in den Ferien nötig oder nicht?
Für die Schüler hat es verschiedene Vorteile. Das eine ist, sie haben eine Struktur im Tag. Das andere ist, sie sehen ihre Freunde und das dritte ist, sie lernen.
Mehr als 11.000 Schülerinnen und Schüler haben sich angemeldet. Eine ganze Reihe von ihnen aus Willkommensklassen, in denen Flüchtlinge unterrichtet werden. Berlins SPD-Bildungssenatorin Sandra Scheres geht davon aus, dass so gut wie alle einen Platz in der Sommerschule erhalten werden.
Und wenn das an der einen oder anderen Stelle nicht klappen sollte, besteht ja auch noch die Möglichkeit, dann in den Herbstferien sozusagen das Angebot in Anspruch zu nehmen.
Im Vorfeld hatten verschiedene Nachhilfeschulen Kritik am Programm der Sommerschule geübt. Gut gemeint sei das Projekt, aber schlecht gemacht. Die Kommunikation sei chaotisch verlaufen.
Ich glaube, dass das irgendwie was völlig Normales ist, dass es an der einen oder anderen Stelle ein Organisationsproblem gibt. Alles andere wäre, glaube ich, komisch. In solchen Dimensionen so ein Projekt zu stemmen, da sitzt man normalerweise ein halbes Jahr mindestens dran, dieses auf den Weg zu bringen.
Der Berliner Senat hat frühzeitig auf mögliche Lernrückstände durch das Zuhause-Lernen reagiert. Mit dem Programm Lernbrücken wurde versucht, während des Lockdowns Kontakt zu Schülerinnen und Schülern aus prekären Verhältnissen aufzunehmen und sie zu unterstützen. Außerdem verteilte die Bildungsverwaltung mehr als 8.000 Tablets an diejenigen, die zu Hause nicht über ausreichende Arbeitsmöglichkeiten verfügten. 6 Millionen Euro stellt der Senat nun für die Sommerschule zur Verfügung, für Grund- und weiterführende Schulen. Weitere 6 Millionen Euro für die Berufsschulen. Doch da ist das Interesse gering. Nur 600 Berufsschüler wollen in den Ferien die Schule besuchen, um die entstandenen Lernlücken zu schließen.
Lernlücken durch Corona in den Ferien wieder schließen. Berlin macht vor, wie es funktionieren kann. Und eine aktuelle Studie zeigt, was sich Eltern, die gerade viel zu Hause unterrichtet haben, wünschen für die Zukunft eines möglichen Fernunterrichts. Gefragt wurden etwa 2000 Väter und Mütter von der Universität Koblenz-Landau. Das Ergebnis, eine deutliche Mehrheit wünscht sich mehr Rückmeldungen auf Aufgaben durch die Lehrkräfte. Also soll die Feedback-Kultur verbessert werden. Und Lob gab es auch. Die Mehrheit der Eltern findet nämlich, die Aufgabenstellung war deutlich und klar, sodass die Kinder ihre Aufgaben meist selbstständig bearbeiten konnten. Und wir bleiben hier bei Campus und Karriere noch bei der Schulbildung und schauen jetzt auf die Situation der angehenden Lehrkräfte, und zwar in Leipzig. Dort wurde jetzt innerhalb weniger Tage das zweite Mal protestiert, und zwar von Studierenden und Dozierenden der Erziehungswissenschaften. Die sind sauer über den sogenannten Zukunftsvertrag über die Lehrerausbildung. Stein des Anstoßes, es sollen unbefristete Stellen für Dozierende geschaffen werden, die aber gleichzeitig mehr Lehre stemmen sollen. Ronny Arnold über eine Fahrraddemo und ihre Hintergründe.
Die Versammlung heißt keine Lehre ohne Zukunft, forschungsbasierte Lehre erhalten bzw. Notbremse gegen Kürzungen.
Bestes Wetter, 25 Grad und Sonnenschein in Leipzig. Die Studierenden und Dozierenden der Erziehungswissenschaft könnten an diesem Dienstagnachmittag sicher am See liegen oder auch nebenan im Park. Doch sie wollen lieber protestieren.
Wir wollen keine Lehre ohne Zukunft.
Etwa 300 sind zum Campus gekommen, haben ihr Fahrrad mitgebracht und machen sich nun hörbar und begleitet von der Polizei auf den Weg zum Rektorat. Mit von der Partie ist auch Felix Fink vom Studentinnenrat. Noch etwa ein Jahr Studium hat der 24-Jährige vor sich. Dann will er als Lehrer arbeiten. Fink hat die Proteste mitorganisiert.
Zahlen lügen nicht. Die Lehrdeputate werden von 16 auf 20 SWS erhöht. Wie man darin eine Verbesserung der Qualität der Lehre sehen kann, ist mir wirklich nicht begreiflich. Also vielleicht einfach gesagt, die Dozierenden sind verpflichtet, mehr zu lehren als vorher.
Fink und viele andere befürchten mehr Aufwand für die Vorbereitung der Seminare und auch mehr Studierende, die jeder einzelne Dozierende bald betreuen muss. Denn ab Januar 2021 will die Universität Leipzig die Anzahl der Stellen an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät um 7,5% reduzieren. Felix Fink sieht erhebliche Nachteile für die Studierenden.
Wir können schon kaum betreut werden. Die Leute finden keine Betreuer für ihre Arbeiten. Und wenn jetzt noch weniger Dozierende mit einem noch höheren Workload angestellt werden, dann bricht das Ganze aus unserer Sicht zusammen. Es ist eben so, wir haben sehr, sehr wenig Varianz im Studium, weil die Leute gar nicht die Kapazität haben, verschiedene Veranstaltungen vorzubereiten. Da habe ich für meine persönliche Zukunft Angst, aber vor allem auch für die Zukunft der künftigen Generationen an Lehramtsstudierenden.
Knapp 2 Stunden vor der Fahrraddemo ein Besuch bei der Rektorin der Universität Leipzig. Beate Schücking muss letztlich umsetzen, was die sächsische Staatsregierung von ihr erwartet. Heißt, statt wie bisher 1300 Studienplätze im Lehramt muss sie noch 100 mehr anbieten. Für die neuen Lehrkräfte hat sie knapp 15 Millionen Euro zur Verfügung. Damit sollen die unbefristeten Stellen bezahlt werden, so Schücking. Sie kann den Protest nicht verstehen und auch nicht die Aussage der Protestierenden, dass in Zukunft Forschung und Lehre gelähmt und das Lehramtsstudium entwertet werden.
Das sind martialische Aussagen, über die man sich nur wundern kann, denn eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Über diesen Zukunftsvertrag gelingt es uns, und wir haben dazu lange mit dem Ministerium verhandelt, das Lehramt hier an der Universität dauerhaft zu stärken, und zwar so zu stärken, dass es unbefristete Stellen gibt. Und dann erhöht sich das Stundendeputat. Um den Vorteil, dass man aber eine erfahrene Person hat, die Kontinuität auch für die Lehre bringt.
Zurück bei der Fahrraddemo. Markus Schmalfuß ist seit 2016 Dozent am Institut für Förderpädagogik. Momentan auf einer befristeten Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Er kann sich nun auf eine der unbefristeten Stellen bewerben.
Unbefristete Stellen sind ja was Tolles für den Mittelbau, das gibt es ja total selten an den deutschen Universitäten. Aber so wie die jetzt umgesetzt werden, sind die halt ein völlig vergiftetes Geschenk. Also wir haben völlig überlastete Dozierende, die Prüfungsleistungen irgendwie schnell mal abrocken müssen, die am besten mit dem Niveau für die Prüfungsleistungen und die Inhalte runtergehen und am Ende Studierende, die um einen Großteil ihrer Qualifikation gebracht werden.
Deshalb sind sie auf der Straße und wollen zumindest erreichen, dass ein paar Eckpunkte des Zukunftsvertrags korrigiert werden.
Tatsächlich wird es nicht mehr mega viel Spielraum geben. Also unsere Hoffnung ist jetzt, dass in der Umsetzung dieser Stellen sich noch was bewegen kann. Uns möglicherweise Rektorat oder die Ministerien nochmal nachregeln und sagen, okay, wir haben hier noch einen Topf, aus dem schicken wir nochmal Mittel nach. Also wir haben am Ende wahrscheinlich zwar viele Lehrkräfte, die wir auf den sächsischen Lehrerinnenmarkt schicken, aber die sind nicht mehr so gut ausgebildet wie jetzt.
Tagesmutter bzw. Vater, Kita oder Krippe, das sind die Orte, wo die Jüngsten bei uns betreut werden, also Kinder unter 3 Jahren. Seit es den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz gibt, das ist seit 7 Jahren der Fall, ist der Bedarf an pädagogischem Fachpersonal gewachsen. Jetzt hat die OECD mal genauer nachgefragt, wie denn die Arbeitssituation dieser Fachkräfte ist. Und um einen Vergleich zu haben, wurde auch in Dänemark, Norwegen und Israel geforscht. Susanne Viernickel kennt die Ergebnisse sowohl in Deutschland als auch in den anderen Ländern. Sie ist Professorin für Pädagogik der frühen Kindheit an der Universität Leipzig und hat an der Studie mitgearbeitet. Und sie sagt, das große Problem ist weiterhin der große Fachkräftemangel.
Also was die Studie aussagt, ist eindeutig, dass es nach wie vor eine der größten Baustellen ist. Die Personaldecke ist zu dünn. Das sagen sowohl die Fachkräfte, die sind dadurch sehr gestresst, und auch die Leitungen sagen, dass sie nicht effektiv leiten können, weil Mitarbeiter nicht anwesend sind oder generell zu wenig pädagogische Fachkräfte vorhanden sind. Das liegt zum einen daran, dass wir nach wie vor die Stellen nicht in ausreichender Menge haben, das Stichwort Personalschlüssel. Und es liegt aber auch daran, dass wir die Fachkräfte, die wir gerne in den Krippen sehen würden, zurzeit nicht bekommen, dass der Fachkräftemangel so stark ist.
Und das liegt daran, dass dieser Beruf nicht als attraktiv gilt bei den Schulabgängerinnen und Abgängern?
Das wurde in der Studie nicht ganz genau erfragt. Allerdings weiß man, dass die gesellschaftliche Wertschätzung des Berufes in Deutschland, zumindest aus der Sicht der Fachkräfte, geringer ist als in den 3 anderen Ländern, die einbezogen worden waren. Und wir hatten bis vor kurzem eine relativ unattraktive Ausbildungssituation, wo die jungen Menschen noch Geld mitbringen mussten, um diesen Beruf ergreifen zu können. Daran ändert sich gerade etwas, eine der Strategien des Familienministeriums.
Wäre denn die Akademisierung dieses Berufes eine Chance? Wie sehen Sie das?
Die Akademisierung des Berufes wäre eine sehr große Chance. Das wird ja auch seit 15 Jahren nun mittlerweile angeboten. Natürlich immer noch mit einer relativ geringen Durchdringung, weil die Plätze an den Universitäten und Hochschulen fehlen. Aber das wäre eine starke Möglichkeit, den Beruf gesellschaftlich aufzuwerten und natürlich auf der anderen Seite auch die Qualität innerhalb der Kindertageseinrichtungen nochmal zu verbessern, weiterzuentwickeln.
Jetzt sagen Kritiker aber, gerade diese Akademisierung birgt die Gefahr, dass wir den Praxisbezug nicht mehr so sehr haben. Also dass die Leute in der Ausbildung zu wenig mit Kindern tatsächlich und mit denen sie später zu tun haben, in Berührung kommen.
Die Ausbildungen sind, so wie ich sie kenne, darauf ausgelegt, mindestens 2 Praktika zu integrieren. Die umfassen immerhin 800 Stunden. Ich gebe Ihnen aber recht, dass immer, wenn man anfängt, in einen neuen Beruf zu gehen, und das ist jetzt auch in der Kita nicht anders und bei den Kindheitspädagogen, gibt es natürlich in der Praxis nochmal komplexere Situationen, die dann erst im Feld wirklich auch erlebt und bearbeitet werden können.
Ist denn die Wertschätzung in den anderen Ländern durchaus besser? Also so eine Erzieherin in Norwegen oder Israel hat durchaus ein höheres Ansehen in der Gesellschaft?
Das sehen die Fachkräfte selber so. Hier ging es ja wirklich um die Stimme der Fachkräfte und die haben ganz eindeutig ausgedrückt, wenn man sich jetzt die Zahlen ansieht, dass in Israel und Norwegen die Wertschätzung deutlich höher ist der Gesellschaft im Allgemeinen als in Deutschland. Jetzt kann man sich fragen, und das haben wir uns natürlich auch gefragt, woran liegt das denn eigentlich? Und hier ist es dann so, dass man mit so einer quantitativen Befragung etwas an Grenzen stößt. Die Gründe dürften sicher vielfältig sein. Vielleicht haben sie etwas mit der generellen Wertschätzung von Bildung und Bildungsinstitutionen bzw. Lehrkräften generell zu tun. Vielleicht aber auch mit den Arbeitsbedingungen, die in Norwegen zum Beispiel deutlich besser sind, und mit der Bezahlung. Darüber vermittelt sich ja auch Wertschätzung.
Was wäre dann in den Arbeitsbedingungen? Welche Stellschrauben ließen sich denn da noch drehen?
Personal, Personal, Personal.
Okay, dann sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Zum Schluss wüsste ich aber ganz gerne noch von Ihnen, wenn Sie sagen, wir stehen in Deutschland so im Vergleich mit den anderen 3 Ländern gar nicht so schlecht da. Wo können die anderen denn bei uns sich was abschauen? Wo ist Deutschland Vorreiter in Sachen frühkindliche Pädagogik?
Wir haben wirklich ein relativ hohes generelles Qualifikationsniveau in der Breite. Auch die Assistenzkräfte haben bei uns in aller Regel eine Erzieherin- oder Erzieherausbildung. Das ist in anderen Ländern gar nicht so. Da ist das wesentlich niedriger. Wir haben auch ein gewissermaßen egalitäres System. Die Erst- und Zweitkräfte haben eine vergleichbar gute Ausbildung. Das haben wir allerdings nicht in der Kindertagespflege. Also hier muss weiter investiert werden und es sollten auf keinen Fall Standards abgesenkt werden. Wir haben auch viele fachliche Inhalte in der Ausbildung gut verankert. Es gibt trotz dieser geringer wahrgenommenen Wertschätzung eine sehr hohe generelle Berufszufriedenheit, also ein sehr hohes Identifikation der Fachkräfte mit ihrem Beruf, und sie bescheinigen sich auch selbst ein gutes Fähigkeitskonzept. Das heißt, sie sagen von sich selber, die pädagogische professionelle Arbeit mit den Kindern, die Interaktionen mit den Kindern, die Angebote, die wir machen, die sind sehr gut.
Also viel Licht, aber auch noch Schatten und damit Aufgaben für die Politik, um die Qualität des pädagogischen Fachpersonals für die U3-Betreuung zu verbessern. Hinweise lieferte eine neue Studie der OECD, die Susanne Viernickel von der Universität Leipzig uns vorgestellt hat. Wir folgen jetzt gleich die Kollegen von Corso Kunst und Pop und die schauen auf die freie Theaterszene in der Türkei. Das war Campus und Karriere am Donnerstag. Mein Name ist Stefanie Gebert und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss.